Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Wir können ein Thema wieder aufflammen lassen, was lange, lange in der Sendung war und dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wenn man überlegt, ne, ich habe jetzt das zuerst so wahrgenommen, im März hat der gute Donald zum letzten Mal mit dem Xi Jinping telefoniert, ne? Und jetzt hat der gute Joe wieder gemacht und hat auch mit China, mit der Nummer 1 dort telefoniert. Also wir können den Handelsstreit heute wieder in den Podcast aufnehmen. Lange war er weg, jetzt ist er wieder da, aber auch keine so gute Nachricht, auch keine schlechte Nachricht. Er hat erstmal überhaupt keine Belastung gebracht, aber Biden führt die harte Linie von Trump fort. Er wird erstmal nicht an den Strafzöllen rütteln und hat auch direkt Richtung Menschenrechte und alles den Finger erhoben. Und China hat erstmal ruhig geantwortet. Möglichkeit, dass hier eine neue schwarze Wolke aufzieht.
Vielleicht haben die beiden auch erstmal bei ihrem Telefonat gesungen, ja, da sind wir dabei, das ist prima. Heute ist ja irgendwie Fasnachtszeit, oder bei euch?
Gestern war Altweiberfastnacht, heute unter normalen Umständen wäre heute der Tag, wo man erstmal total verkatert, ein bisschen später aufwacht und dann überlegt, schone ich mich fürs Wochenende, um richtig Vollgas zu geben, quasi von Freitag, na, sagen wir mal von Samstag früh bis Rosenmontag durchmache oder bin ich noch so jung, also in meinem Alter ist das ja nichts mehr, ne, dass ich auch direkt schon wieder von Freitag bis Montag durchziehe. Also das wäre jetzt so, wenn man auf Karneval guckt, die Überlegungen, die man um die Uhrzeit jetzt hätte. Mit 18 genau. Oder so wäre ich wahrscheinlich jetzt um die Uhrzeit erst aufgestanden.
Aber ja, siehst du. Und der gute Joe Biden hat sich halt gesagt, alle Jahre wieder, wo hat der Trump aufgehört, wo ich anfangen kann? China, Handelskonflikt. War ein nettes Thema, die Gleise sind sozusagen gestellt, von daher kann man da so jetzt den demokratischen Waggon einfach raufstellen, mal sehen, wie weit man damit kommt. Es war ja nicht zu erwarten, dass hier sofort der Schmusekurs eingelenkt wird, dass man sagt, hey, alles gut, wir beide Großmächte werden hier wieder einen Schulterschluss machen, sondern es geht ja hier wirklich um veritables Geld, es geht hier um Macht, es geht um Exportquoten und so weiter und so weiter. Also viele Themen, die natürlich für beide Volkswirtschaften extremst wichtig sind. Und von daher denke ich mal, ist dieser erste Kontakt, direkte Kontakt zwischen den beiden Staatsmächten oder Staatspräsidenten durchaus dann ein Abtasten gewesen. Und da muss man natürlich wie beim ersten Mal, wenn man sich so einen Boxkampf ansieht, da wird erstmal wild auf die Deckung gedroschen, damit man erstmal zeigen kann hier, was für Muskeln man hat, wie stahlhart man sozusagen ist, so ähnlich dann eben auch auf dem politischen Parkett. Aber vielleicht nochmal, weil wir gerade bei Großmächten sind, was heute so ein bisschen untergegangen ist, war eine Meldung aus Russland von der IFX, von der Nachrichtenagentur. Und zwar hat Russland nämlich gesagt, dass man sich gar nicht mehr so unbedingt verpflichtet fühlt, gute Kontakte oder generell Kontakte zur EU zu halten. Und da merkt man schon, 2021 könnte interessant werden. Das heißt, vielleicht tut sich hier Amerika-China-Konflikt sozusagen nochmal auf, beziehungsweise bleibt erhalten oder flammt wieder auf. Und was natürlich noch passieren kann, ist, dass hier vielleicht Russland sagt, naja, dann wenn halt China mit USA da so ein bisschen am Agieren, Interagieren ist, dann werden wir mal gucken, ob wir gegen die EU mal ein bisschen was machen können. Also es wird auf jeden Fall spannend und ich denke, es könnte durchaus ein Belastungsfaktor werden, ja. Wie siehst du es denn?
Sag ich nicht.
Okay, nächstes Thema.
Ja, ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Das ist ja jetzt irgendwie nicht sexistisch oder sonst was gemeint, aber als Joe Biden schon gesagt hat, dass er Catherine Tai als Handelsbeauftragte in dem Fall einsetzen will, da war ja schon, sage ich mal jetzt, für das chinesische Empfinden so ein kleiner Affront, dass er da tatsächlich eine Frau einsetzt. Ich glaube, die tun sich ja wirklich schwer, da mit einer Frau zu verhandeln. Aber ich glaube, dass Catherine Tai da genau die Richtige ist, die knallhart ist und die da gut durchblickt und alles. Also das war ja schon mal der erste, finde ich, schon viel frühere Fingerzeig Richtung China. Wir machen es euch auf jeden Fall nicht leicht. Jetzt das erste Gespräch von den beiden untereinander war genauso quasi wie erwartet. Joe Biden hat gesagt, erstmal weichen wir von den Strafzöllen nicht ab, wir behalten alles bei, wir müssen uns entgegenkommen. Und wenn man da guckt, hat ja das ganze Trumpische Verhalten ja auch nicht so gerade zum Umdenken oder zu einer Umkehr in den Handelsbilanzen geführt. China ist ja, das Defizit ist immer noch sehr groß. Unterm Strich weiß man jetzt noch gar nicht, wie sehr oder weiche, was ja ruhig geworden ist, ne? Man weiß ja gar nicht, wie viel Verpflichtung China aus diesem Phase 1-Deal, der ja gefeiert wurde, als wenn alles wieder aufgehoben wurde, wie viel China davon erfüllt hat. Danach kamen ja immer wieder Spekulationen auf, dass sie gerade auch bei Agrarwirtschaft oder bei Agrarprodukten weit hinter den ausgemachten Zahlen hinterherhinken. Das ist ja jetzt alles ein bisschen eingeschlafen und jetzt müssen wir mal gucken, wenn das Ganze wieder in Fahrt kommt, wie die Sache da ist. Auf jeden Fall steht fest, auch Joe Biden wird hart bleiben erstmal, die Strafzölle bleiben bestehen. Und wer darauf spekuliert hatte, dass Biden vielleicht erstmal aus gutem Willen sagt, heben wir doch von beiden Seiten erstmal alle Strafzölle auf und setzen uns wieder an einem Tisch, das wird es nicht geben. Also von daher, ja, könnte eine dunkle Wolke werden. Ich glaube nicht, dass es sich so extrem verschlechtern wird. Ich denke, wir haben jetzt einen freundlicheren Umgangston. Was auf jeden Fall wegfällt, da bin ich mir ziemlich sicher, ist dieses Säbelrasseln. Wir kennen ja oder wir wissen ja immer, wenn die sich vorher zusammengesetzt haben, hat der gute Donald ja erstmal einen rausgehauen und mit weiteren Strafzöllen gedroht, um quasi schon mal so ein bisschen den Druck auf China zu erhöhen. Ich glaube, das wird jetzt wegfallen. Ich glaube, die gehen jetzt ruhig und sachlich da die ganze Sache an, wenn sie sich da mal wieder zusammensetzen. Und ich glaube, das ist dann schon mal so, dass die Märkte vorher nicht schon mal in Angst und Schrecken versetzt werden, sondern vielleicht erst, wenn das Ergebnis auf dem Tisch liegt, wer weiß, wie die sich ja dann einigen und wie es da weitergeht. Ich glaube auch, dass unter Joe Biden da nicht viele Fortschritte kommen werden. Ich meine, China hat jetzt, wie lange geht der Handelskrieg? Zweieinhalb Jahre etwa? Sind sie trotz leiseren oder auch mal, wir lassen uns das nicht gefallen, Tönen ja im Grunde genommen kein so ein großes Stück von ihrer Strategie abgerückt und haben auch immer schön darauf aufgepasst, dass sie hier nicht so extrem drauf einlenken. Also ich glaube, dass sie das unter Biden auch nicht aufgeben werden, dass jetzt, wenn Joe Biden kommt oder seine Handelsbeauftragte, dass die auf einmal sagen, juhu, wir machen alles, was ihr wollt, ist ja Quatsch. Also von daher das Thema wird weitergehen. Wir können froh sein, wenn Joe Biden, glaube ich, in seiner ersten Amtszeit ein Phase-2-Abkommen schafft. Aber da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Aber ob es tatsächlich noch jetzt so eine große Belastung für die Märkte wird, ich glaube, nach den Strafzöllen kräht ja zurzeit gar keiner mehr. Genauso wie wir. Wir haben das Thema ja auch im Podcast links liegen gelassen. Also ich glaube, da muss jetzt erst tatsächlich wieder eine Seite mit neuen Strafzöllen drohen. Und ich glaube, das macht Joe Biden erstmal nicht. Und dann wird es da auch ein bisschen ruhiger zu gehen. Und was Russland angeht, ja, ich glaube, das ist jetzt Säbelrasseln schon mal vorsichtshalber, weil sie ja hier auch mit Nawalny, der ist ja auch unter aller Kanone, der wird zum Behandeln ausgeflogen und das wird ihm dann ausgelegt als Verletzung der Auflagen und dann kommt er ins Gefängnis. Also das ist ja, da muss man ja schon ein bisschen schmunzeln, wenn man sowas liest. Da kriege ich vor Schreck direkt einen Frosch im Hals. Also ich glaube, das ist auch Säbelrasseln und schon mal so ein bisschen vorbauen. Vielleicht wissen wir ja auch, die Russen, oder wenn man das so ein bisschen verfolgt, die drohen ja auch gerne mal ein bisschen vorher, ist ja so ein bisschen mit Trump oder so, da tastet man ja, steckt man ja schon mal sein Revier ab, weil ja jetzt auch immer mehr EU-Politiker fordern, dass man eben genau wegen dem Umgang mit Nawalny jetzt wieder neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringt. Und deswegen sagen die natürlich direkt auch, ja, macht halt, ist uns egal, wir stellen wir halt alles nochmal auf den Prüfstand. Also ich glaube, das ist jetzt erst nochmal Säbelrasseln und dann müssen wir mal abwarten. Vielleicht wäre es gut, wenn die alle einen zusammen durchziehen würden. Ne? Cannabis ist ja die neue Wundertüte an den Märkten. Erst stark rauf, dann stark wieder runter. Und wer ist schuld? Natürlich Wall Street Bets, ne? Die ja jetzt Cannabis als neue Spielfläche ausgemacht haben. Siehst du das ähnlich?
Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, zum einen könnte man sagen, ja doch, hier ist ganz schön viel Geld in Rauch aufgegangen, oder man könnte auch sagen, die Wall Street Bets Jünger haben einfach zu kurz am Filter gezogen, um bei den Analogien zu bleiben. Also die Wundertüte der Wall Street Bets ist durchaus ein interessanter Sektor. Und wenn man hier mal auf die Unternehmen genauer schaut, wie Tilray, Aphria, Canopy oder Canopy Growth und Aurora, dann sieht man ja hier auch schon, dass sich da einiges tut. Aphria will halt mit Tilray zusammengehen. Das heißt, hier sieht man klassische Tendenzen, wie man sie oftmals bei einem wiederaufflammenden oder wiederaufkeimenden Trend sieht, dass erstmal die Großen zusammengehen, um noch mehr Power zu haben, um noch mehr Marktanteile einfach einnehmen zu können. Und dass dann oftmals das der Beginn ist von eben einer neuen Trendphase, beziehungsweise wir sehen es halt auch in anderen Bereichen, dass natürlich Zusammenschlüsse auch entgegengesetzt dann eben oftmals am Höhepunkt zu sehen ist oder an Hochpunkten von Zyklen. Aber jetzt sind wir hier im Cannabis-Sektor. Das heißt, Was mir ein bisschen stört, ist natürlich sind die schon sehr, sehr stark abgezogen. Und wir haben ja natürlich gesehen, dass hier sehr, sehr viel spekulatives, ich nenne es jetzt mal naives Geld auch drinne ist. Langfristig finde ich die Branche insgesamt sehr, sehr interessant, besonders das medizinische Cannabis, weil hier Anwendungen möglich sind, die tatsächlich sinnhaft sind und weit hinweggehen, um sich hier irgendeinen Rausch herbeizuführen, sondern wirklich dahingehend, um in der Krebstherapie und in anderen sehr, sehr wichtigen gesundheitlichen Bereichen eben auch Wirksamkeit entfalten zu können. Und das ist auch der wesentlich größere Markt und der wesentlich interessantere Markt und nicht jetzt hier sozusagen diese Lifestyle-Droge beziehungsweise dann eben diese ganzen THC-freien Produkte, wo es halt nur um den Geschmack geht, irgendwelche Lifestyle-Getränke und diesen ganzen Kram. Das sind sicherlich Dinge, die sind so Begleiterscheinungen, die sind irgendwie nice to have, aber das ist nicht der Sektor, der wirklich durchschlägt. Also von daher finde ich schon, ja, die Branche insgesamt ist interessant und ja, sie ist momentan stark übergekauft gewesen, deswegen auch die Korrektur, aber mittelfristig bleibt die Branche aus meiner Sicht heraus zumindest interessant. Und man könnte dann, wenn sich hier so ein bisschen auch der Rauch verzogen hat, oh, schon wieder, eigentlich bist du ein Phrasenschwein aufstellen, dann könnte man auch wieder in die Aktien investieren. Oder hast du da eine dezidierte Meinung zu?
Nö, ich denke, das ist schon ganz gut. Und ich denke, hier kann man so ein bisschen davon auch profitieren, wenn man früh genug dabei war. Ich meine, du hast schon gesagt, die große Fantasie, die ja natürlich dahinter steckt, die wo man dann eben tatsächlich aber auch zwischen pharmazeutischen Cannabis und normalem Cannabis unterscheiden muss, ist natürlich, dass die USA irgendwann sagen, als größtes Land hier, wir legalisieren Cannabis. Das ist ja, was angenommen wird, was unter Joe Biden passieren soll. Jetzt haben wir es gesehen, die Aktien sind einmal extrem nach oben geschnellt, sind aber auch wieder extrem nach unten geschnellt. Am Donnerstag hat eine Tilray ja auch schon mal wieder sich halbiert und hat 50% an Wert verloren. Da sieht man auch, dass vielleicht nicht alles immer man auf die Wall Street Bets schieben kann, aber ich glaube auch nicht, dass es so eine koordinierte Aktion gewesen ist wie bei GameStop oder so, sondern dass hier einfach einige gesagt haben, okay, die Legalisierung ist ein gutes Thema. Dann kam ja auch eine Nachricht zum Beispiel bei Tilray, dass jetzt GW Pharma, Growth Pharma, so rum hießen die, tatsächlich die pharmazeutischen Produkte von Tilray in England verkauft oder eben da auf den Markt bringt. Ich meine, das ist ja eine Nachricht, wo man sagen kann, ja, die ist durchaus hilfreich für eine Aktie, in der schon viel Fantasie drin ist, aber dass sie dann natürlich aus dem Stand dann auch wieder 50% oder 80% macht, ist natürlich zu viel. Aber ich glaube, da haben dann einige im Forum geschrieben, hey, hier ist was Gutes und dann sind da alle draufgesprungen und ich glaube, das war keine koordinierte Aktion. Von daher, ja, ist eine spannende Branche. Ich bin schon mit meinem Musterdepot im November eingestiegen bei Canopy Growth. Die hatte sich jetzt zwischenzeitlich mal verdoppelt und ist aber jetzt auch wieder zurückgekommen. Die hat ja auch jetzt in der Donnerstag in dieser Rückschlagphase auch über fast 25% wieder an Wert verloren. Wenn man früh genug dabei ist, kann man das Ganze von außen mit im Lächeln beobachten, weil man die eigene Aktie mal kurz nach oben schnellt, dann wieder ein Stück zurückkommt. Vorher war man schon genug im Plus, dann kann man da wirklich am Spielfeld ranstehen und sagen, okay, das ist dann so, als wenn Bayern gegen Dortmund 8-8 spielt oder so und danach die Trainer sagen, ja, für die Zuschauer war es toll, für die Trainer war es nervenaufreibend und so ist es dann auch so ein bisschen. Aber ich bin auch deiner Meinung, man muss in der Branche investiert sein. Wer tatsächlich aber jetzt erst darauf aufmerksam wird, der muss tatsächlich so ein bisschen den Einstiegszeitpunkt timen, dass vielleicht alles nochmal ein bisschen zurückkommt, dass ich eben, wie du auch schon gesagt hast, ich schmeiß auch 5 € ins Phrasenschwein, der Rauch sich widerlegt und dann kann man, wenn man noch da rein möchte, weil ich es auch für aussichtsreich halte, sich positionieren. Ähnlich sieht's fast beim Bitcoin aus, ne? Auch hier immer mehr Leute, die jetzt sagen, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Jetzt gibt's sogar in Kanada, ist der erste ETF auf Kryptowährung auf Bitcoin zugelassen worden. Also, es wird langsam, aber sicher mal so richtig salonfähig, ne?
Kann man so sagen, zumal auch heute in der Nachricht rauskam, wonach der Bürgermeister von Miami angeregt hat, dass man zukünftig seine Steuern, beziehungsweise seine, na Steuern sind es ja doch, sind Steuern, beziehungsweise dann eben die Abgaben in dieser Kommune oder in der Stadt eben auch mit Bitcoin bezahlen soll zukünftig. Also man merkt schon, hier kommt ordentlich Drive rein. Ich glaube schon, dass Bitcoin jetzt so eine Salonfähigkeit bekommen hat. Gestern kam auch schon die große Bank of New York raus, die gesagt hatte, ja, man beschäftigt sich mit dem Thema auch mal, überlegt, dass man eben auch den Kunden den Zugang zu dem Bitcoin-Markt ermöglichen möchte, dass man hier sozusagen dieses, ich nenne es jetzt mal PayPal-System anwendet, eine kleine eigene Kreislauf schafft, indem man dann sozusagen die Bitcoin-Handelfähigkeit macht. Das Problem bei den Bitcoin-Anwendungen insgesamt ist ja gerade im Finanzsektor, dass hier das Know Your Customer und die Geldwäsche-Problematik ganz weit vorne ist, sodass sich viele Banken hier einfach nicht reinbewegen konnten. Und das kann man eben durch so einen kleinen Trick, wie zum Beispiel bei PayPal oder eben auch bei anderen Unternehmen momentan angewandt wird, so ein bisschen umgehen. Ich glaube aber, was auch ganz interessant ist, nicht nur, dass jetzt diese Salonfähigkeit da ist, sondern auch noch ein ganz interessanter Aspekt, auf den ich aufmerksam gemacht worden ist, ist natürlich die Inflations-, ich nenne es jetzt mal Panik, ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber die Befürchtung, dass die Inflation wieder anzieht. Und da ist man ja früher sehr gerne in die Edelmetalle reingestürmt, hat Gold, Silber gekauft. Wir haben die Reaktion auch schon gesehen, aber Bitcoin an sich hat sich wirklich als Äquivalent für die Edelmetalle dargelegt oder dargestellt und insbesondere für Gold. Das konnte man sehr gut sehen, wenn man also mal ein Gold- und ein Bitcoin-Chart parallel laufen lässt, also in einem Chartfenster reinmacht, dann sieht man es, dass die beiden wirklich sehr stark gleich laufen. Wobei auch natürlich zu sehen ist, dass Bitcoin sehr wesentlich besser und stärker und eine höhere Dynamik hat als Gold. Und das ist natürlich eine Sache, dass viele jetzt genau darauf schauen und sich sagen, Moment, wo waren denn letztes Jahr die Rohölpreise, wie letztes Jahr in Deutschland halt auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer abgesenkt worden und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern sind halt auch sehr viele Steuern einfach nicht erhoben worden, um der Wirtschaft in der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Dieses Jahr werden die Steuern aber wieder erhoben. Das bedeutet, wir bekommen hier auf der Inflationsseite ganz klar einen Basiseffekt, der dazu führt, dass wir einen sprunghaften Anstieg sehen müssten. Ganz wichtig, der jetzt zwar nicht gefährlich dahingehend ist, dass man das schon wirklich als Gefahr sehen muss, aber der sich einfach aufgrund dieses Basiseffekts ergeben muss. Und das führt natürlich dazu, dass viele sagen, wenn jetzt die Inflation anspringen sollte dadurch, dann könnte die Party an den Aktienmärkten auch irgendwann zu Ende sein. Und was guckt man, was sucht man sich da aus? Natürlich dann die Cryptocurrencies, weil die ja auch immer salonfähiger, immer hoffähiger werden und eben auch diese gute Performance angeführt haben. Also ich glaube schon, der Run bleibt, 2021 könnte wirklich, ich nenne es jetzt mal plakativ, auch wieder ein Bitcoin-Jahr bleiben, aber ich glaube auch zugleich nicht, dass hier die Bäume unendlich in den Himmel wachsen, aber dazu kannst du jetzt ja auch was sagen, weil neben dir sitzt ja quasi oder saß zumindest in der Redaktion ja auch ein euer Bitcoin-Experte und den hattest du ja auch dazu mal bei der letzten Sendung eingeladen.
Ja, bei dem wächst der Baum noch ziemlich weit hoch, also der geht davon aus, dass wir nah in den Bereich einer sechsstelligen Summe kommen, wenn nicht sogar eben sechsstellig. Du redest vom Alex, der ist nach wie vor davon überzeugt. Jetzt gab es ja heute neben dem ETF gab es ja noch einen kleinen Dämpfer. Da hat ja PayPal zum Beispiel gesagt, ja, handeln oder bezahlen über uns mit Bitcoin geht oder wird demnächst gehen, aber dass wir selber unser Kapital oder einen Teil davon in Bitcoin umschichten, das wird nicht der Fall sein. Es hat ja auch schon jemand ausgerechnet, habe ich letztens irgendwo gehört, wenn alle Unternehmen im S&P 500 nur 1% ihres Kapitals in Bitcoin umschichten würden, dann müsste der um $40,000 steigen. Dann sind wir ja schon fast bei 90. Also, glaube ich nur auch wieder nicht, aber Visa und Mastercard haben ja auch gesagt, dass sie jetzt Systeme auf den Markt bringen, wo man eben mit Bitcoin entweder handeln oder aber auf jeden Fall auch bezahlen kann. Bald kann man sich seinen Tesla mit Bitcoin kaufen. Also von daher, es ist in aller Munde. Und was mich so ein bisschen, ja, wie du sagst, zum einen die Inflation und zum anderen, glaube ich, brauchen wir eine neue Spielwiese. Und ja, ist dann, glaube ich, jetzt Bitcoin gerade auch sehr angesagt. Wenn man so sieht, bei ein paar Werten kommt so langsam bisschen nicht Panik auf, aber die entwickeln sich nicht weiter, die laufen halt eben nur, muss man sagen, seitwärts, wenn man sich eine Apple oder Amazon anguckt, dann ist da so ein bisschen jetzt die Bremse drin. Auch die Wasserstoffwerte sind ein bisschen ausgebremst, da ist ja, glaube ich, nichts mehr mit Tenbagger in einem Jahr oder sonst was, sondern auch da wird sich das Wachstum oder die Performance deutlich in 2021 schmälern. Ich glaube schon, dass sie noch zulegen werden, aber wer meint, ich steige im Wasserstoff ein und habe einen sicheren Verdoppler im Depot, ich glaube, der wird dieses Jahr so ein bisschen enttäuscht werden, weil wir jetzt hier so auch die Phase haben, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo immer mehr Große in den Markt einsteigen und dann kommt zum ersten Mal dann auch tatsächlich die Frage auf, können die Kleinen, die wir hier so gehypt haben, da tatsächlich mit halten oder werden die irgendwann vom Markt verschwinden, wenn Siemens Energy Elektrolyseure baut, dann ist mal die Frage, wie weit kann Neil dann irgendwann da noch mithalten oder sind die dann ein Fall zum Beispiel für eine Übernahme von Shell oder so, dass die sagen, okay, wir wollen auch da rein. Ich glaube, diese Phase wird jetzt so ein bisschen beginnen und das merkt man auch in den Kursen und deswegen ist Bitcoin, glaube ich, so eine ganz gelungene neue Spielwiese, wo sich immer mehr Investoren jetzt auch tummeln werden, weil sie auch sagen, dieses Image von diesen Riesenkursstürzen ist weg und dann können wir da auch ein bisschen Geld reinpacken. Und deswegen glaube ich aber auch unter diesen ganzen Bedingungen, dass wir zumindestens, also ich bin nicht ganz so euphorisch wie der Alex, ich bin so ein bisschen bei 80. Aber damit wären wir auch noch ganz gut unterwegs vom aktuellen Stand. So, damit sind wir mit Teil 1 durch. Und wir kommen zu Teil 2, Fragen und Antworten. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Sie haben uns Fragen geschickt, wir haben uns 5 rausgesucht und die beantworten wir jetzt auch. VW ist die erste Frage, die reingekommen ist. Hier gab es Anfang der Woche eine neue Kooperation mit Microsoft und das auch im Bereich autonomes Fahren. Ist Microsoft da so ein großer Player? Jetzt muss man sich fragen, bringt die Kooperation echt was für VW oder nur für Microsoft?
Nee, bringt für beide ganz klar. Was kann man wirklich so formulieren? Volkswagen hat ja bereits vor Jahren gesagt, dass man hier sich, vor Jahren sind ja 2 Jahre her, also sich auf die E-Mobility konzentrieren wird und zugleich ganz stark die Digitalisierung im Konzern vorantreiben wird. Und das macht man jetzt mit Microsoft und zwar in beiden Bereichen. Man will nämlich jetzt hier bei Tesla aufschließen. Tesla hat ja gerade, was die Technologie bei der E-Mobility angeht, einfach einen Vorsprung von 5 bis 6 Jahren. Und wenn sich da jetzt die Automobilfirmen ansetzen würden und da selber forschen müssten, um diesen Vorsprung aufzuholen, das würde ja dann nochmal sozusagen jetzt zu lange dauern, um aufschließen zu können. Deswegen hat man sich Microsoft reingeholt und will jetzt hier im Bereich der Cloud-Dienste zusammenarbeiten, dass man eben hier gerade was im Fahrerassistenzsystem angeht, automatisierte Fahrfunktion und so weiter, also auch dieses Einspielen über die Software-Updates zum Beispiel durch eine Cloud-Lösung natürlich per Funk wesentlich schneller dann bewerkstelligen kann. Und deswegen arbeitet man mit Microsoft zusammen. Und für Microsoft ist natürlich auch ein idealer Case, wenn man damit sozusagen die Technologie, die man hat, natürlich Volkswagen andienen kann. Man wird damit Geld verdienen. Man wird natürlich auch durch konzernübergreifende Zusammenarbeiten einfach auch viel Learnings haben. Und das ist so gesehen gut für beide Konzerne. Und ich denke, durchaus sinnhaft und zeigt halt auch gerade speziell bei Volkswagen, dass man es ernst meint und bekräftigt mich doch mal in der Meinung zu den Aktien von der VW AG oder von der Volkswagen AG. Ja, Nano Repro, da gab es ja auch einige Nachrichten. Die Aktie gibt ja richtig Gas. Sollten Anleger jetzt noch aufschwingen, Markus?
Ja, vielleicht. Wenn man ein bisschen das Ganze timet, jetzt direkt in die Fahnenstange reinzukaufen, würde ich nicht machen. Die haben jetzt halt auch sehr gute Zahlen präsentiert. 2020 aufgrund von Corona-Schnelltests, die man ja im Programm hat und ein bisschen vermarktet und alles, hat zum riesen Gewinnsprung geführt. Der Umsatz hat sich fast verzehnfacht in dem Jahr und das alleine eigentlich nur im dritten Quartal und im vierten Quartal, wo der Hauptumsatz war. Und da muss man sagen, im ersten Quartal wird es genauso weitergehen. Also die Zahlen dürften weiter gut bleiben, dürften weitere Rekorde noch dazukommen. Neue Fantasie, die jetzt für den Wert auch noch gilt, wenn man sagt, okay, ist ja jetzt vielleicht durch, ist ein alter Hut. Die haben bislang nur Schnelltests an qualifiziertes Personal verkauft oder für qualifiziertes Personal verkauft. Und der nächste Schritt im Unternehmen ist auch noch, dass man Schnelltests quasi für jedermann verkauft, die man auch zu Hause selber machen kann. Da läuft gerade das Genehmigungsverfahren. Und wenn das kommt, dürfte sich das im Umsatz nochmal, glaube ich, signifikant bemerkbar machen. Also von daher würde ich jetzt dem Kurs ran nach oben nicht hinterher springen, sondern warten, bis sich die ersten entscheiden, reicht mir, ich nehme die Gewinne mit oder sonst was. Und dann würde ich mal gucken, wie ich ein bisschen in die Aktie reinkomme. Aber ich glaube, die Fantasie dürfte jetzt noch eine Zeit lang hoch sein. Und ich meine, die Aktie ist ja auch schon gut gelaufen, wenn man überlegt, dass sie Anfang des Jahres noch so um die 50 Cent stand. Dann sind wir jetzt schon ganz gut mit über 8 Euro dabei. Das ist schon mal was, wenn man sagen kann, wenn man von unten dabei war, da kann man nicht meckern. Walt Disney, ich kritisiere mal ein bisschen, dass da viel zu viel eingepreist ist. Jetzt sind die Zahlen da. Wie geht man damit um?
Ja, da kann man aus den O's und A's eigentlich gar nicht raus, wenn man sich die Zahlen angesehen hat. Und du hast recht, man hat natürlich mit Walt Disney momentan seine Probleme, wenn man hier eine Bewertung ansetzen will. Auf der einen Seite ist hier, nur mal um eine Zahl zu nennen, der Überschuss um 99% zurückgegangen zum Vorjahresvergleich. Das ist natürlich schon heftig. Man hat aber jetzt, und das ist ganz wichtig, deswegen sind die Aktien auch gesucht gewesen, trotzdem Überschuss erreicht, und zwar 29 Millionen, auch wenn das sich natürlich in dem bisherigen Vergleich als sehr, sehr gering herausstellt, muss man auch hinterschauen, warum. Und zwar läuft das Streaming-Geschäft wirklich wie Hulle, das kann man gar nicht anders sagen. Walt Disney hat bei Disney Plus, dem sozusagen direkten Konkurrenten, wenn man so will, ja, zu Netflix im letzten Quartal 21 Millionen neue Abokunden hinzugewonnen und verfügt, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, nicht nur dadurch, sondern auch noch mit den anderen Streaming-Diensten, wie zum Beispiel Hulu und der Internetausgabe des Sportsenders ESPN, insgesamt 146 Millionen, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt sind es noch Millionen, also 146 Millionen zahlende Kunden. Netflix liegt irgendwas ein bisschen über 200, also man merkt schon, hier ist richtig Aufholjagd angesagt. Und jetzt kommt natürlich die zusätzliche Fantasie, was passiert dann wohl, wenn dann die Coronavirus-Pandemie beendet ist und die Parks, die Resorts und auch die Reisetätigkeiten, der Hotelleriegeschäft bei dem Unterhaltungskonzern wieder geöffnet werden können, dann dürften ja nochmal ordentlich die Kassen klingeln. Also das ist momentan so ein bisschen die Fantasie, die insgesamt gespielt wird. Das heißt, der Streaming-Sektor läuft gut. Zusätzlich wird als Bonbon gesehen, dass eben dann nochmal durch die Entertainment-Bereich da nochmal zusätzlich was reinkommt. Ich sehe es aber ganz ehrlich gesagt, so wie du, ich finde die Aktien auch schon derzeit sehr ambitioniert bewertet, weil zum einen muss ich erstmal rausstellen, dass das dann wirklich auch wieder so ist, dass die Leute halt nicht einfach vor ihren Fernsehgeräten oder Computern kleben bleiben und da lieber Fernsehen gucken und wirklich in die Parks gehen. Es wird also eine gewisse Anlaufphase geben, ehe wieder diese alten Gewohnheiten reinkommen. Und genau das ist eben auch die zweite Frage, kommen die wirklich wieder so zurück? Das heißt, wird man vielleicht nicht Restriktionen weiterhin aufrechthalten, dass man eben nicht mehr so dieses so viel wie möglich eben macht, sondern dass man hier auch weiter reglementiert vorgeht. Also es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich glaube auch, dass die Aktien derzeit schon unheimlich viel eingepreist haben. Das ist auch die Übergangsfrage zum nächsten Unternehmen. ThyssenKrupp hat ja wirklich auch sehr, sehr schöne Nachrichten in den letzten Wochen gebracht. Meinst du denn, dass damit der Turnaround wirklich vollzogen ist?
Das sagt ThyssenKrupp ja selber, dass sie es noch nicht geschafft haben, dass sie noch nicht aus dem Gröbsten raus sind. Aber ich glaube, die haben so zwei Faktoren, wie wir sie auch schon extrem oft gesehen haben. Und wenn man da immer den genauen Zeitpunkt wüsste, ne, dann könnte man auch schön immer ganz mit vorne dabei sein. Die Aktie ist ja jetzt schon fast wieder, oder ich glaube, ich im zweistelligen Bereich, ist davor unter 5 Euro gefallen. Also von daher hat sie sich schon mal wieder verdoppelt. Und es kommt ja irgendwie, das haben wir ja auch zum Beispiel auch bei der Deutschen Bank oder so mal, oder auch bei TUI gesehen, es gibt so eine gewisse Art von Schmerzgrenze, wo dann irgendwann einer dann sagt, okay, genug ist genug und jetzt ist die Aktie zu sehr abgestraft worden oder sonst was. Bei ThyssenKrupp war es eben ungefähr die Marke von 5 Euro, wo dann die ersten gesagt haben, so, jetzt können wir mal wieder versuchen, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und so hat sich das Ganze dann auch ein bisschen aufgehellt und es hat halt auch ein bisschen länger gedauert, bis von der guten Frau Merz die eingebrachten Veränderungen, sage ich mal, tatsächlich Wirksamkeit geschaffen haben. Und jetzt sieht man aber, jetzt sind sie ein bisschen optimistischer geworden, haben die Prognose ein bisschen angehoben. Und wenn man dann das beim Wert macht, der vorher schon extrem ausgebombt war, kommt sowas natürlich auch immer noch gut an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie über dem Berg sind, aber ich würde sagen, die Aussichten haben sich gut, haben sich aufgehellt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sie mit der Stahlsparte umgehen. Zum Schluss hat man jetzt so ein bisschen extrem nach Sachen gesucht, um das Ganze jetzt dann auch so ein bisschen nochmal zu unterstützen, damit man da unten von dem ganzen Kursdesaster so ein bisschen wegkommt und hat dann auch bei den Wasserstofffantasie mit reingebracht, mit der Tochter. Ja, kann man machen. Hat auch ganz gut gewirkt, aber ob es jetzt dann so eine große Rolle spielt, dann habe ich gelesen, wird jetzt ThyssenKrupp der große Wasserstoffplayer und da sieht man, dass das Ganze dann auch ein bisschen übertrieben worden ist. Ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, aber sagen wir mal, ich bin verhalten optimistisch, kann man ja so sagen. Ne? So würde ich sagen, verhalten optimistisch für ThyssenKrupp. Auch hier würde ich mir einen Zeitpunkt aussuchen, suchen, wo die Aktie vielleicht nochmal ein gutes Stück zurückkommt, wo ich dann einsteigen würde. Aber trotzdem ist hier noch ein sehr hohes Risiko drin. Das muss man, da muss man sich auch drüber bewusst sein. Dann kommen wir noch zu Delivery Hero. Wenn die haben ein Trading Update gebracht. Ich muss sagen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, da wurde dann quasi nur so ein Best-of veröffentlicht, aber unterm Strich wusste man nicht, sind die jetzt profitabel, sind die nicht profitabel, ist Verlust größer geworden, kleiner. Das Trading-Update hat auch dementsprechend keine große Wirkung entfaltet. Ist das ein böses Vorzeichen für dich?
Na, böses Vorzeichen vielleicht nicht, aber es sollte zumindest ein paar Fragezeichen bei einigen hervorrufen. Und du hast recht, ich habe mir die Zahlen natürlich auch genauer angesehen und es ist schon ein bisschen tricky und deswegen steigen wir doch mal ein bisschen rein. Also da werden so mit Worten wie Bruttowarenwerten, GMV um sich geworfen, da ist halt Schlussquartal um 70% auf 3,9 Milliarden Euro angestiegen, hört sich alles wunderbar an. Dann betrug der Zuwachs 66% auf das Gesamtjahr. Man hat den Umsatz verdoppelt auf 2,8 Milliarden Euro von 1,456 Milliarden im Vorjahr. Also das sind alles super, super tolle Zahlen. Jetzt kommt aber eigentlich das, was interessant ist. Und zwar, die Gewinnmarge lag 2020 nach den vorläufigen Ergebnissen bei -16% und damit im Rahmen der avisierten Minus von 14 bis 18. Also man merkt schon, man hat hier wirklich Zahlen der Superlative und man hat verdoppelt, den Umsatz verdoppelt, aber man hat halt nach wie vor eine Ergebnismarge von -16%. Erinnert mich ein bisschen an 2000, wenn ich ehrlich bin. Da wurde ja auch damals ganz groß kolportiert, wie viel Euro muss ein Unternehmen in die Hand nehmen, um einen Euro Umsatz zu erwirtschaften. Nicht ganz so krass ist es in diesem Fall, klar, aber es ist natürlich eine Frage, was muss denn noch passieren, damit sozusagen die Brutto- oder die Gewinnmarge mal positiv werden kann? Also wie lange muss sozusagen dann der Lockdown wirksam sein? 10 Jahre oder müssen dann alle Restaurants komplett zugemacht werden? Ich weiß es nicht, aber das sind immer so Fragen, die sich mir stellen. Und vor allen Dingen, was halt auch ganz interessant ist, es handelt sich ja bei Delivery Hero um ein deutsches Unternehmen in einem deutschen Index, aber ohne deutschem Geschäft. Auch interessant, das heißt, das Geschäft von Delivery Hero wird also hauptsächlich in Asien, Afrika und in Arabien bewerkstelligt. Also eine sehr interessante Mischung. Ich bin gespannt, man merkt ein bisschen Skepsis ist da. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass die Aktien da nicht wirklich megamäßig davongezogen sind, als eben solche Zahlenwerke präsentiert wurden.
Ich schaue gerade mal, ich bin mir noch gar nicht sicher. War es die reine Marge oder war es auch noch eine bereinigte
EBITDA? Bereinigte EBITDA-Marge. Ja, genau. Und nicht zu vergessen, Market Cap liegt bei 27 Milliarden Euro. Also es ist schon nett, wenn man mal guckt. Ich glaube, SAP hat 128 Milliarden und die haben Deutschlandgeschäft.
Ja, und die haben bei ihrem Training-Update auch immer drin, was unterm Strich steht. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ne? Also ich finde es auch ein bisschen dünne, was da jetzt geliefert wurde. Und ich habe aber noch mal geguckt, sie hatten letztes Jahr, also 2019, was man jetzt ein bisschen als positiv noch sehen kann, lag die bereinigte operative Marge noch bei, ich glaube, um die -30%. Also von daher Ja, ich habe deswegen habe ich nochmal geguckt. Die Marge, also Sie haben es selber genannt, die Marge bezogen auf das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag 2020 bei -16%. Und da habe ich geguckt, da waren wir 2019 auch mit der gleichen Formulierung waren wir bei über 30%. Also kann man zumindest sagen, ist quasi ein bisschen in Relation, aber viele Unternehmen werden gefeiert, weil sie profitabel werden in so einer Phase. Und das schafft Delivery Hero immer noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, was die ganzen Übernahmen gekostet haben und was da am Ende steht. Und was ich noch viel besser finde, ist, man muss ja auch noch ein bisschen warten. Ne? Ich glaube, am 28. April wird aufgeklärt. Das ist ja gut, das ist noch ein bisschen hin. Ne? Da sind wir schneller, denn wir kommen jetzt noch zu den Aktien, die im Fokus stehen bei Onvista und bei der Comdirect. Und da müssen wir nicht noch fast anderthalb Monate drauf warten, sondern vielleicht anderthalb Sekunden. Teil 3, da sind wir wieder. Und jetzt geht's eben um die Aktien, die verstärkt verkauft oder gekauft werden bei der Comdirect und da, wo verstärkt gesucht wird, bei Onvista. Wir fangen an mit dem Liebling von mir, Bayer. Was machen sie gerade bei euch wieder? Verkaufen nach dem schnellen Anstieg oder ist weiterhin Kauflaune da?
Nee, es sieht so aus, als wenn hier tatsächlich Kauflaune noch vorhanden ist und dass sich hier der ein oder andere Kunde von uns nochmal ein Osterei frühzeitig ins Nest legen will und sich halt auf die Bayer-Aktien konzentriert. Hier sind ja doch einige Sachen, die eben ausgebrütet werden können, wie zum Beispiel Vergleichsverfahren in den USA. Da ist ja noch ein Richter gerade dabei zu entscheiden, ob man eben Klageverfahren sozusagen mit einer Sammelklage einstellt durch eine einmalige Zahlung, die Bayer da ja vorgeschlagen hat. Also von daher insgesamt die Aktien weiter gesucht. Man ist so ein bisschen wahrscheinlich auf dem Hoffnungsschimmerpfad und denkt dann oder hofft, dass eben bald dieses Thema komplett durch ist. Bei euch sind die Aktien von Adyen gesucht, wahrscheinlich wegen den Zahlen.
Genau, da hat jeder lang geguckt. Die haben ja auch sehr gute Zahlen geliefert und vielleicht noch nachträglich für nach oben. Also ist ja einer der größten Bezahldienstleister und die haben bei Bitcoin zum Beispiel abgewunken. Jetzt weiß man nicht, wen es am Ende dann ein bisschen mehr schadet, vielleicht Adyen oder eben den Bitcoin. Auf den Bitcoin hat es noch keine so große Auswirkung gehabt, aber ich glaube, das hat so fast so ein bisschen mehr interessiert als die Zahlen an sich, obwohl die auch sehr gut waren. Die Aktie ist ja auch gut gelaufen, hat dann trotzdem nochmal fast 10% am Tag der Zahlen zugelegt. Man sieht, dass hier dann jetzt wirklich noch viel Spielraum ist. Man hat ja den Ausfall, sag ich mal, in der Touristik- und Flugbranche musste man ja kompensieren, hat man sehr gut geschafft. Das ist ein Vorteil und da kommt dann auch wahrscheinlich noch die weitere Fantasie her, dass man sagen kann, okay, wenn da auch wieder so ein bisschen Rückkehr Richtung Normalität stattfindet, werden sich die Umsätze und da in dem Bereich auch noch erhöhen und davon dürfte man ja weiter profitieren und wenn es sich bei den anderen nicht weglässt, dann dürften die Zahlen bei Adyen auch weiterhin gut laufen, aber wir haben auch schon bewertungstechnisch auch ganz gut ein gutes Niveau hier erreicht, also von daher trotzdem glaube ich, dass die Aktie weiterlaufen wird. Dialog Semi, die werden bald gar nicht mehr laufen, ne?
Und so sieht's aus. Zumindest scheinen hier doch viele Kunden von uns das Angebot anzunehmen, beziehungsweise die Aktien jetzt tatsächlich über den Markt auch zu verkaufen. Hier ist ja der japanische Chip-Hersteller Renesas, der eben dann in Richtung Dialog Semiconductor ein Übernahmeangebot unterbreitet hat, beziehungsweise an die Aktionäre. Und hier hat ja auch das Management von Dialog Semi gesagt, ja, wir stimmen denen zu oder würden dem zustimmen. Das heißt, hier gibt's also keinen Übernahmekampf oder dergleichen. Damit ist die Fantasie raus. Und deswegen nehmen einige Kunden von uns die Gewinne mit und gucken wahrscheinlich nach nächsten Anlagemöglichkeiten und die vielleicht ja sogar, weil in den Aktien von Heidelberger Druck, die ja bei euch gesucht sind. Wer weiß.
Ja, könnte sich lohnen. Ne? Also es gab jetzt, Heidelberger Druck ist ja quasi, wenn wir so ein bisschen in der Sendung bleiben wollen, das ThyssenKrupp der Druckindustrie. Und auch hier ist tatsächlich kann man die ein oder andere Parallele auf niedrigem Niveau ziehen. Auch die Aktie war total ausgebombt, ist ja sogar unter 1 Euro gefallen. Und auch kein Analyst hat irgendwie ein gutes Härchen gelassen. Was jetzt der Wasserstoff bei ThyssenKrupp war, waren dann jetzt die Ladeboxen, die Wallboxen für Heidelberg Druck, wo das ganze Spektakel so ein bisschen mit angefangen hat. Auf einmal kam so die Nachricht von Heidelberger Druckmaschinen, dass man eine zweite Produktionslinie eben für diese Wallboxen, also damit, wer es nicht so genau kennt, wo man eben sein Autochen zu Hause mit aufladen kann, dass man da eine zweite Produktionslinie aufgebaut hat, ist natürlich am Gesamtumsatz noch ein kleines Lichtchen, aber entwickelt sich immer mehr, wird angenommen. Vom ADAC haben wir hier auch schon, glaube ich, mal drin gehabt, als die Nachricht kam, wurde die Box auch als beste auf dem Markt bezeichnet. Also hier hat Heidelberger Druck dann quasi auch im Bereich, den man so dem Unternehmen gar nicht zugeordnet hätte, eben gepunktet. Und der nächste Vergleich ist dann auch, dass man tatsächlich jetzt ähnlich wie ThyssenKrupp, man hat die Prognose, glaube ich, noch nicht komplett angehoben, aber hat gesagt auch, es hält sich alles wieder ein bisschen auf und das hat die Aktie direkt nochmal 25% nach oben geschossen. Also muss man sagen, ist jetzt auf dem optisch und auch im bewertungstechnischen niedrigen Niveau haben wir hier quasi tatsächlich so ein bisschen das gleiche Szenario wie bei ThyssenKrupp und da gilt auch dann, wenn man da noch Interesse dran hat oder sonst was, genauso das gleiche wie bei ThyssenKrupp. Und dann haben wir noch einen Wert in der, wie ist das, Tesla der Lüfte oder wie will man es nennen? auf jeden Fall läuft die Aktie wie Bolle, ne? EHang.
Ja, genau. Also bei den ausländischen Werten hier auch ganz weit vorne unter den Top 5 sind Ehang, die Aktie. Der eine oder andere, der vielleicht jetzt neu hier zuhört und den noch nicht kennt, ist halt ein Unternehmen, was eben Drohnen für den Flugpassagierverkehr zur Verfügung steht. Passagierdrohne EH216 ist genau ein Produkt, was nämlich jetzt für zwei Personen im Einsatz kommen soll, um Sightseeing-Trips in der chinesischen Touristenregion Zhuhai in der Provinz Guangdong zu ermöglichen bzw. eingesetzt werden zu können. Und da ist natürlich buchstäblich alles außer Rand und Band gewesen. Die Aktien sind abgeflogen, haben sich hier vervielfacht innerhalb kurzer Zeit und befeuert oder beziehungsweise noch zusätzlichen Feuer gab es natürlich dadurch, dass jetzt auch nochmal Volkswagen gesagt hat, dass man insgesamt natürlich großes Interesse daran hat, nicht nur auf der horizontalen Ebene Passagiere oder Mobilität zur Verfügung zu stellen, sondern auch im vertikalen Bereich, also hier dann eventuell auch nochmal überlegt, in den Passagierdrohnenverkehr einzusteigen. Da gab es natürlich auch nochmal wilde Spekulationen, die eben nochmal dazu geführt haben, dass eben Ehang hier sehr, sehr, sehr stark nachgefragt war. Das kann man wirklich so sagen und man sieht es halt auch dann im Chart, wenn der eine oder andere sich den mal aufruft. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Schmuddelecke der Börsen oder zu den Kuriositäten, die es an den Finanzmärkten so gibt, so Halo Collective, oder? Also ich habe das mal so formuliert, ich weiß, kenne das Unternehmen nicht.
Du kennst das nicht, kennst du Halo Labs? Die waren relativ bekannt. Als ich den Chart anguckt, war das so Anfang letzten Jahres, ich weiß noch, da war es bei Mahlzeit immer so ein Wert, wo ich immer davor gewarnt habe, kanadischer Penny Stock, wo auch so kleinere Nachrichten immer wieder für größere Kurssprünge angeguckt haben. Jetzt muss man sich nur den Chart angucken und sich dabei denken, das war mal Halo Labs und ist jetzt Halo Collective. Also ist quasi so der zweite Anlauf unter neuem Namen. Ne, damals war so ein bisschen die Spekulation, dass man Cannabisfelder in Südafrika aufgekauft hat. Da war dann so die Sache, dass Cannabis quasi für den afrikanischen Kontinent das neue Wundermittel ist, wurde so ein bisschen propagiert, dass da jetzt viele, viele, viele Leute Cannabis anbauen und dass die auch ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und da hat Halo Labs damals der ein oder andere Fältchen gekauft, dann wurde die Aktie nach oben getriggert und wenn man sich den Verlauf anguckt von 2019, dann sieht man, dass diesen ganzen Spitzen immer wieder viele tiefere Tiefs folgten und jetzt hat man sich umbenannt, jetzt geht die Nachrichtenlage wieder los, jetzt werden wieder vermeintlich, oder auch gut, sind wahrscheinlich auch gute Nachrichten, aber man muss sich immer über die Auswirkungen dann bekannt sein, auf welchem Niveau man hier ist. Und jetzt haben die natürlich auch im Sog des Cannabis-Anstieges sind die Anleger wieder auf die Aktien aufmerksam geworden. Da sucht man ja auch immer eine Sundial, ist ja auch aus dem ein Dollar-Bereich dann nach oben geschnellt. Da suchen natürlich auch viele Anleger, ich will jetzt nicht sagen unerfahren, aber viele gucken dann, was ist denn die billigste Cannabis-Aktie? Und da ist vielen dann eben Halo Collective aufgefallen. Und die ist bei uns auch in der Top-100-Liste von fast null wieder auf in die Top-10 geschossen. Und deswegen habe ich sie heute mal da mitgebracht. Und da sollte sich nur jeder des Risikos bewusst sein, was er da eingeht, wenn er auf diese Aktie setzt. Also das kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Da bitte nicht den kurzfristigen Chart angucken, sondern den wirklich mal schön in die Länge ziehen, über 3 Jahre und dann sich die Aktie angucken und dann vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren, die Nachrichten zu Halo Labs sich noch mal ein bisschen durchgucken und sich den Chart dann immer vergleichen, wie das aussah und dann vielleicht jetzt mal die aktuelle Meldung dann in dem Kontext einordnen. So, dann muss ich, glaube ich, da nicht viel dazu mehr sagen. Das kann dann jeder für sich entscheiden. Wir sind ja alle mündige Aktionäre und jeder ist seines Glückes Schmied. Boah, zweimal am Ende nochmal ins Phrasenschwein rein. Kling, 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 kling. Und somit kann jeder sich selbst entscheiden, ob er mit dieser Aktie zocken möchte oder eben nicht, weil wir geben ja sowieso keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Deswegen,
so ist es.
Dankeschön, Andreas, für den heutigen Tag.
Ja, ich danke dir, genau, war wieder tolle Themen, die wir hier hatten und was bleibt uns anderes übrig, als ein schönes Wochenende zu wünschen und natürlich Kölle Alaaf.
Kölle Alaaf, ja, das ist hervorragend und aber wir wollen ja auch ein bisschen breiter aufgestellt sein, ne? Also und ich als geborener Düsseldorfer muss dann natürlich auch noch Helau hinterher schießen, ne? Also
ja, na klar.
Aber ich arbeite ja in Köln, ne? Und deswegen darf man das in einem zusammen, auf die Messer fliegen tief. Alaaf, Helau, Helau, Alaaf. Ich sehe schon hinten, spannt einer im Bogen. In diesem Sinne,
Da kannst du ja sagen, da war so ein Berliner in Hamburg, der hat einfach ganz unbedarft sich dazu genötigt.
Genau, ne, ich feiere für beide. Da gibt's ja auch immer noch, hat mir eine gute Freundin erzählt, den Witz, warum die Düsseldorfer im Karneval, jetzt fliegen die Messer ganz tief, immer 50 Euro oder 100 Euro mehr ausgeben. Und die Antwort ist dann die Taxifahrt nach Köln. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende, feiert schön und ja, aber angemessen, ne? Und im eigenen Rahmen. Und kölsche Karnevalslieder darf man ja hören.